Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Und es ist leider so, dass wir kein himmlisches Wochenende hatten oder haben. Wir sind heute am Samstagabend, ihr hört's ein wenig, und dafür bitte ich um Entschuldigung, ich bin ein wenig erkältet. Oscar ist meines Wissens nach nicht erkältet, aber ein himmlisches Wochenende hattest du auch nicht. Ihr wart in England bei den Northampton Saints.
Hallihallo auch von meiner Seite. Genau, wir waren in Northampton und sind heute um 4 oder 5 Uhr morgens dann mit vollem Gepäck zurückgekommen. Ganze, fast 50 Punkte haben wir bekommen leider. Und was dann noch viel, viel tragischer ist, ist halt auch die Verletzungen natürlich. War bestimmt nicht das, was wir uns so vorgestellt hatten.
Ja, also wir auf den Champions Cup Spieltag und die ganzen anderen Ergebnisse der Pro D2 National gehen wir nächste Woche natürlich nochmal im Detail ein, aber weil wir die schon mal hier haben, es sind schon, also es ist alles schief gelaufen, was schief laufen konnte. Der ein oder andere Spieler, Fritz Lee jetzt mal ganz am Anfang, wird wohl das letzte Spiel seiner Karriere gespielt haben. 5 Verletzungen von der ersten 15 oder von Spielern, die oft in der ersten 15 stehen. Ein Drittel des Teams hat sich am Freitag verletzt. Dazu, wie du schon gesagt hast, eine recht hohe Niederlage gegen das zu dem Zeitpunkt drittschlechteste Team der Premiership. Ist schon nicht ideal.
Nein, auf gar keinen Fall, zumal wir ja auch irgendwie gut Rückenwind hatten durch das La Rochelle-Spiel. Und mit dem ja auch das Spiel ganz gut begonnen hat, ne? Früh in Führung gegangen, 10-0. Aber ich glaube dann, dass Leben uns vielleicht auch selber schwer gemacht haben mit der Indiszipliniertheit, dann 2 gelbe Karten, dann spielst du zu 13 gegen ein Team, was super, super schnell spielt, all ihre Straftritte schnell ankratzt und halt einfach super schnelles Rugby spielt, halt wie man das aus England kennt. Du hast halt mehr Räume, weil das Spiel schneller ist, aber der Gegner eben auch. Das heißt, sie haben das einfach auch gut gemacht. Henry Pollock, der ist auch, das ist mir auch aufgefallen, der ist echt gut, das muss man einfach so dem zugestehen. Ein sehr gutes Spiel gemacht, und dann Tommy Freeman, glaube ich, mit 4 oder 3 Versuchen auf der Ecke. Das ist dann einfach auch schwer zu verteidigen, gerade wenn man dann auch Gedränge hat mit einem rechten Prop auf links, weil 2 linke Props dann draußen sind. Also es macht die Sache nicht einfacher mit so viel Verletzten, wie du es schon angesprochen hast. Vielleicht sogar noch wichtiger als das Ergebnis ist natürlich die Verletzung von Fritz Lee, der dann auch in England bleiben musste, heute Morgen operiert wurde. Das ist natürlich immer sehr unschön, wenn man sowas miterleben muss.
Ja, also zum einen, also im Fernsehen war das schon brutal, ich möchte nicht wissen, wie das vor Ort war. Ich finde es sehr, sehr schade. Wir haben vorhin nochmal nachgeguckt, 264 Spiele für den Verein hat er gemacht seit 2013. Unter anderem, also was mir halt auch wirklich sehr im Kopf geblieben ist, dieses Champions Cup Viertelfinale gegen Northampton 2013, was Clermont ja in der ersten Halbzeit irgendwie mit 29-0 damals im Michelin beendet hatte. Und das war ja noch irgendwo so diese Hochzeit von Fofana und Camille Lopez. Und
es gibt schönere, Spieler, gibt schönere Wege, um so eine Karriere zu enden. Vielleicht ist es aber auch sinnlich dafür, dass er eben, glaube ich, 11 oder 10 Jahre den Körper hingehalten hat. Aber dass das so enden muss, ist natürlich immer unschön. Wobei ich glaube, dass das auch alles gut gegangen ist jetzt in England. Und da war er auch in guten Händen. Aber das sind halt diese Verletzungen, wo man halt merkt, dass dieser Sport ist halt so schnell und so. Die Spieler werden immer schneller, die Spieler werden immer stärker. Und ich weiß halt nicht, bis zu welchem Punkt es so ein Körper halt auch mitmachen kann, halt auf beiden Seiten. Also auch bei Northampton lagen ja die ein oder anderen länger Zeit mal auf dem Boden. Da gibt es ja heiße Debatten dazu, Spielerschutz etc. möchte ich jetzt gar nicht beginnen. Aber die Überlegung, bis zu welchem Grad so menschliche Körper das eigentlich durchstehen können, diese Einschläge schutzlos, ist natürlich schon gerade nach solchen Spielen auch dann in meinem Gedächtnis immer präsenter. Ne?
Ja. Auch also dieses Verletzungsthema ist ja, glaube ich, wirklich dieses Rugby ganz groß. Ich meine, wir haben noch den einen oder anderen Punkt, dass hier ausstehen. Vielleicht Ja, und so ein paar Fragen, die sich einfach stellen. Und ich glaube, du hast es gerade schon gesagt, also die Spieler sind immer stärker, immer schneller, explosiver. Das, was man nur bedingt trainieren kann, ist das eigene Skelett. Ne? Und ihr wisst, beruflich habe ich viel mit Motorsport zu tun. Du kannst den Motor so viel aufpimpen, wie du willst. Ne? Aber die Chassis bleibt, wie sie ist. Ne? Das und beim Menschlichen-Körper ist ja genauso. Und das ja, sehr berechtigt, wo das Limit ist. Stellt sich natürlich irgendwo so ein bisschen die Frage, aber da war es natürlich auch so ein bisschen hinter das Problem, was machst du mit Stars im Rugby, weil du musst einfach so stark rotieren, wie es Toulouse ja dieses Jahr gemacht hat, dann kriegst du Kritik dafür, dass sie rotieren. Auf der anderen Seite, wenn du es nicht tust, fallen deine Stars aus. Und ja, ist blöd.
Ja, ich glaube halt auch,
Bleib.
was ich gehört habe aus Bordeaux, dass dann zum Beispiel wirklich so Rotation war. Was weiß ich, du und du spielst diese Woche und du und du spielst die nächste Woche. Und dass Spieler wussten, okay, ich habe jetzt diese Woche, die ist wichtig, danach habe ich eine Woche frei. Wirklich Urlaub.
Ja.
Muss nicht mehr trainieren, weil man eben die Rotation irgendwie anders organisiert. Und das ist, glaube ich, schon eine gute Idee, wie man halt einfach dieses Load-Management betreibt. Und ich weiß es nicht, aber ich denke auch öfter mal so darüber nach, wenn ich mir zum Beispiel andere Sport-Podcasts anhöre. Zum Beispiel gerade aus Ausdauersportarten wie Radsport und sowas. Und haben wir auch letztens Roman Bardet dabei gehabt. Und wenn man dem zuhört, dann hört man eigentlich so raus, dass wenn Sportarten wirklich extremst professionell sind und wie viel sportwissenschaftlich da gearbeitet wird. Das ist jetzt auch zum Beispiel Roman Bardet erzählt, dass er gesagt hat, es gibt 17-, 18-jährige Radsportler, die fahren genau das, die genau die gleichen Wattzahlen etc., die ich mit 22 gefahren bin. Das liegt nicht daran, dass die sich alle zudopen. Daran, dass du heutzutage relativ genau ausrechnen kannst, was man machen muss, um Ziel X zu erreichen. Du kannst das alles am Laptop ausrechnen. Und im Fußball geht das sogar noch weiter, dass du halt ja Genanalysen machen kannst, wo du halt relativ sicher sagen kannst, okay, der Spieler hat das und das genetische Potenzial. Und da geht es halt nur darum, das auszufüllen. Und ich glaube, dass wir im Rugby da noch nicht so weit sind. Natürlich, weil im Radsport oder auch im Fußball ist natürlich viel, viel, viel mehr Geld. Ne? Dass halt im Rugby noch nicht da ist, aber ich glaube, wenn man wirklich im Rugby diesen Edge haben möchte vor der Konkurrenz, dann ist das jetzt im sportwissenschaftlichen Bereich, wie man es auch aus dem Baseball kennt. Also ich glaube, es gibt keinen Sport, der so eigentlich mathematisch angegangen wird wie Baseball oder sowas. Ich könnte mir zumindest auch vorstellen, dass das im Rugby wirklich helfen könnte, Spieler zu entwickeln. Dass man sagt, was ist das Potenzial und was müssen wir machen, was ist unser Programm, den dahin zu bringen. Und dann können wir uns das alles ausrechnen. Was weiß ich, wir sehen. Wenn der Spieler das und das hat, dann bleibt er so und so viele Tage gesund im Jahr und dann muss er das und das machen und dann haben wir in 3 Jahren diese Ergebnisse. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es auch im Rugby funktionieren wird. Aktuell ist es nicht der Fall und ich glaube, das Team, was das als erstes machen wird, super, also sportwissenschaftlich begleitete Jugendakademien auf einem extrem hohen Niveau, wie man es
Ja.
auch von Red Bull kennt, sei es im Fußball oder im Radsport, die werden einen Edge haben, bin ich mir ziemlich sicher.
Bis dahin reden wir über Rotation und über Medical Joker. Vielleicht mal mit Rotation angefangen. Ihr habt, oder Clermont hat entschieden, mit einem relativ, oder mit einer A15 anzutreten. Harlequin Saracens haben entschieden, stark zu rotieren für ein Champions Cup Achtelfinale, ohne zu sehr weggreifen zu wollen. Beide haben sehr, sehr hohe Niederlagen kassiert, wobei Saracens das Spiel ja nicht so schlecht angegangen sind, aber Harlequins haben, glaube ich, 60-0 verloren in einem Champions Cup Achtelfinale. Ist es dann am Ende meine Load Management hin oder her? Was sagt das über den Champions Cup aus, dass Teams für Knockout-Spiele entscheiden oder eigentlich effektiv entscheiden, wir scheiden aus?
Ich glaube, es sagt aus, dass Teams Prioritäten stellen, und zwar zwischen der eigenen Liga. Also Teams machen dann Prioritäten, wenn sie keinen Kader bezahlen können, der 2 Turniere spielen kann. Das ist in England der Fall. Ich glaube, die finanzielle Situation ist uns allen bekannt. Und dann sind, glaube ich, Vereine sind einfach daran gelegen, wie wahrscheinlich ist es, dass wir dieses Spiel gewinnen. Und wenn ja, wenn wir es gewinnen, zu welchem Preis? Und was heißt das für unser Primärziel? Die Liga zu gewinnen, im Fall der Harlequins oder auch der Saracens. Und dass die Saracens oder die Harlequins den Champions Cup gewinnen, halte ich für so gut wie ausgeschlossen. Dass sie eine Runde weiterkommen, ja, möglicherweise. Und dann ist es halt, glaube ich, auch so diese Abwägung zu sagen, okay, wir konzentrieren uns auf die eigene Liga. Klar, wir können jetzt mit einer Mannschaft anreisen, die ein spannendes Spiel liefert und am Ende gewinnen wir mit 5 Punkten oder wir verlieren mit 10. Aber was bringt uns das, wenn wir am Ende mit 10 oder mit 40 verlieren? In dem Playoff-Spiel zählt, du brauchst einen Punkt mehr als der Gegner, alles andere ist egal. Ob du mit einem Punkt oder 100 Punkten verlierst, du scheidest aus. Du kannst dir davon nichts kaufen. Und dann ist es, glaube ich, einfach so eine Abwägung von der Trainerseite. Und ich würde sagen, auch mit ihrem besten Team hätten die Saracens und die Harlequins die beiden Spiele nicht gewonnen. Von daher rein sportlich vielleicht die richtige Entscheidung. Aus Fanperspektive sicherlich ärgerlich, oder Marc?
Ich finde es recht ärgerlich. Ich meine, ich kann es auch verstehen, bei den Harlequins bin ich mir nicht ganz sicher, wie deren Turnierbaum ausgesehen hätte. Wir haben es jetzt natürlich aktuell bei dem Champions Cup auch so, dass du dein Ranking vom Anfang der Saison oder vom Anfang der Playoffs bis zum Ende durchziehst. Das heißt, Saracens zum Beispiel, selbst wenn sie in Toulon gewonnen hätten, wären sie mit dem Auswärtstrip im Viertelfinale in Toulouse belohnt worden. Ist dann natürlich auch nicht unbedingt ein motivierender Faktor. Aber fragt dich natürlich schon, lohnt sich dieses Achtelfinale dann überhaupt noch? Ist das eine Sache, die man braucht?
Was du halt sagst für die Fans, die kaufen sich Tickets, die freuen sich auf Champions League. Und am Ende ist halt einfach große Ernüchterung. Außer
Ja,
Spiel ist
ich
nichts
meine, ach,
gewesen.
ich meine, ich will nicht, ich glaube nicht, dass die Fans in Mallorca sich nicht oder sich schlecht unterhalten gefühlt haben. Also das zweitpunktreichste Spiel der Champions Cup Geschichte. Also es gab irgendwie 98 nochmal ein Spiel, das irgendwie mehr Punkte hat und
Das
es war
sind, ich glaube,
zwischen
fast 100 Punkte oder 110 Punkte oder so, ne?
114 waren
115,
es,
ja.
glaube ich, ne? Oder vielleicht sogar noch mehr, ich bin nicht
Super
ganz
Rugby
sicher.
XXL im Champions Cup.
Ja, was war es? 72, 42 oder irgendwie sowas in die Richtung. Toulouse hat mal gegen Abbey Vale 98 höher gewonnen. Aber allein schon der Fakt, dass ich mir nicht mal sicher bin, ob ich das Walisische richtig ausgesprochen habe, sollte ich schon was über die Kräfteverhältnisse sagen. Aber gut, es ist. Ja, ich find's sehr, sehr schwierig. Ich meine, ich verstehe es aus sportlicher Sicht. Und ich meine, für Clermont hat sie sich ja. Ist es in der Retrospektive sicherlich eine sehr schlechte Entscheidung gewesen? Oder eine Entscheidung, wo man sagt, okay, das hat sich nicht ausgezahlt. Ich muss aber trotzdem sagen, dass ich als Fan, der hier auch im Clermont-Trikot sitzt, ich fand schon schön, dass man sagt, okay, es ist Champions Cup, wir nehmen das ernst und vielleicht gewinnen wir nicht den Wettbewerb, aber wir werden alles reinwerfen. Finde ich schon
Vielleicht auch aus
wichtig, weil
sportlicher
dieser
Sicht
Che
absolut richtige Entscheidung. Du willst ja jedes Spiel gewinnen und dann willst du mit der besten Mannschaft antreten. Also egal gegen wen, du kannst es ja mal versuchen. Es bleibt immer noch Sport. Ja, also am Ende des Tages bleibt Sport Sport und jeder kann gewinnen. Manchmal mit Glück, manchmal mit dem Schiedsrichter. Aber wenn man das Spiel schon vorher aufgegeben gibt, dann muss man gar nicht antreten. Dann gibt es ja keinen Sinn halt, ne?
Und ich glaube, wir haben an anderen Spielen gesehen, die sehr eng waren und auch hier, ohne viel zu viel vorwegzunehmen, aber ich meine, wenn du so ein Spieler zwischen auf europäischem Niveau zwei Underdogs wie Castres und Benetton, das hat ja wirklich auf allen Leveln geliefert. Und das ist ja das, was wir wirklich sehen wollen. Und das ist ja auch schön, das auf einem Knockout-Spiel zu sehen. Ist dann natürlich schade, wenn Harlequins das Spiel im Vornherein schon direkt wegwerfen. Vielleicht eine positive Nachricht aus dem englischen Rugby haben wir aber tatsächlich. Worcester Warriors sind wieder da. Eine Mannschaft, die, ich weiß nicht, für mich Worcester Warriors waren immer so die, war immer so der FC Augsburg des englischen Rugby. Irgendwie da, aber juckt das wirklich irgendjemanden außerhalb von Worcester? Ich meine, die haben ihr Stadion nach einem Autobahnkreuz benannt. Finde ich schon. Also, gut, sei es drum. In jedem Fall, sie sind wieder da. Sie werden nächste Saison in der englischen Championship antreten. Mit London Irish. Mal schauen, wie es da weitergeht. Wir haben ja schon drüber gesprochen. Aber es sieht aktuell so aus, als würde der Sohn von Eddie Jordan sein Erbe weiterführen wollen. Zumindest ist man in BC sehr optimistisch, dass das finanzielle Engagement bestehen bleiben wird.
Apropos, wenn wir schon
Aber
beim
das nur am
englischen
Rande.
Rugby sind, ich war echt überrascht. Man kennt ja irgendwie, ich weiß nicht, warst du mal, ich würde bist ja eigentlich Frankreich-Rugby-Fan, aber hast du mal so eine England-Tour, Rugby-Tour gemacht auch?
Tatsächlich nein.
Also ich
habe ein, zwei Stadien gesehen, unter anderem Franklin's Garden, ziehe zu denen, die ich gehört habe, auch weil ich sehr, sehr spannend fand, weil das ja eins von diesen Stadien ist, was die, oder Northampton ist ja einen sehr ungewöhnlichen Weg gegangen. Die hatten ja ursprünglich die eine Tribüne, die jetzt die neueste Tribüne, war ja ursprünglich auch eine reine Logentribüne. Und die haben sie abgerissen für mehr Sitzplätze, was das Gegenteil ist von dem, was die meisten Vereine machen. Fand ich sehr, sehr spannend. Aber Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
Wie fandest du denn die Atmosphäre? Weil ich muss echt sagen, dass die Atmosphäre mich wirklich positiv überrascht hat. Das Stadion ist super eng am Platz. Was heißt das? Du kannst, wenn du einen Versuch legst, springst über die Bande und stehst bei den Supportern. Das heißt, du machst dich warm und fünf Meter, drei Meter hinter dir stehen irgendwelche Leute, die schreien deinen Namen und sind vollkommen besoffen und gucken gerade im Magazin nach, wie du eigentlich heißt, und dann singen die irgendeinen Song auf Englisch. Das war schon echt einzigartig, weil man das aus Frankreich nicht so wirklich kennt. Da ist immer ein bisschen mehr Abstand. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich so diesen Bau super schön fand. Du kommst da rein in dieses Stadion, dann ist da erstmal so ein See und dann läufst du da entspannt rein. Und dann ist die Stimmung super, es ist ausverkauft gewesen. Und auch die Art und Weise, wie sie das da vermarktet haben, fand ich interessant. Denn du hast gesagt, die haben die Loge abgerissen. Und jetzt gibt es so eine Loge im Players-Tunnel. Das heißt ja irgendwie der Tunnel Club. Okay. Und dann speisen dann da VIPs und können sozusagen so durch ein Fenster in den Spielergang gucken. Während wir uns dann halt warm machen, zwei Stunden, eineinhalb Stunden vor dem Spiel. Und die haben dann halt sozusagen sitzen in diesem Spielertunnel zwischen den beiden Kabinen und essen dann da halt. Und es ist halt so dieser super mega VIP-Club. Und das fand ich auch eine wirklich interessante Art und Weise. Tunnels Club hieß das, der Vermarktung, weil warum brauchst du einen riesigen Tunnel? Brauchst du ja eigentlich. Der kann ja auch klein sein. Dann kannst du da Leute reinsetzen, die essen und halt den Spielern beim Warmmachen zugucken. Und verkaufst das halt als super Game-Experience. Eigentlich genial, oder?
Finde ich richtig schön. Würde ich gerne machen.
Ja, Tunnel Club. Also, ja, ich weiß nicht, was man da hinblechen muss, aber ist auch super schön dekoriert. Ne? Also sieht wirklich toll aus. Der Vorteil ist natürlich, man kann auch in den Tunnel Club gucken. Ja, die aus dem Tunnel Club können dich angucken. Du kannst auch in den Tunnel Club gucken. Und dann sitzt du da. Sah auch aus, würde es so eine Open Bar geben. Halt ein paar Sitzplätze. Und?
Ja, 700 Pfund.
Okay. Alles klar, also, wird verschoben.
Also es kommt auf die Spiele drauf an. Also für die... Sie haben vier Kategorien an Spielen und also 700 Pfund für die Top-Spiele. Also für die ganz mauen Spiele sind wir dann bei 250 Pfund. Jetzt, wenn ich das hier richtig verstehe, dieses Preissystem. Aber ja, 700 Pfund für... Das sind dann was, 750 Euro.
Ja, könnt ihr euch mal online angucken auf der Webseite. Da seht ihr auch, was ich meine mit Tunnel Club. Da sitzt ihr sozusagen so und vor euch ist halt der Tunnel und dann sind dann da die Pads und dann kommen halt die Spieler da aus der Kabine raus und ihr werdet halt dann, ja, werdet ihr halt bekocht. Ne? So mäßig.
Ich finde das echt cool. Ich meine, es gibt ja mittlerweile wirklich einige Vereine, die wirklich, also dieses ganze Thema, wir reden hier immer mal wieder drüber, über dieses ganze Thema Fan Experience ist schon super spannend. Gerade im VIP-Bereich gibt es mittlerweile so viele spannende Dinge, die Vereine machen können und Vereine auch machen. Ich finde das schon echt spannend und ich würde gerne in einem Spielertunnel essen.
Und was halt auch mal dazu sagen muss, dass man halt eben auch auf die Interviewbox, die ist halt in diesem Tunnelclub drin. Das heißt also, da kommen auch die Stars zu euch rein und geben ihre Interviews. Ist das nicht super? Also, hallo, 600 Pfund ist doch geschenkt, Marc. Los, buch direkt zwei Tickets.
Also ich meine, ich muss natürlich schon sagen, für den, weißt du, es kommt halt wirklich drauf an. Weißt du, wo...
Sagen wir so, na, Bonn Northampton Champions Cup 2050. Da bist du dabei, ne? Da lässt du dich nicht lumpen.
Also, da lass ich mich sowieso nicht lumpen. Also, da zahle ich auch meine 1500 Euro für die Stehplätze am Rande. Also, das würde ich machen. Es ist natürlich irgendwo, es gibt auch Mauerangebote. Also, ich meine, ich habe ja durch meine früheren Vereinstätigkeiten den ein oder anderen VIP-Bereich schon mal zu Gesicht bekommen. Und es gibt natürlich auch Vereine, die machen das super lieblos und stellen dir einfach irgendwie ein kaltes Buffet hin und sagen, ja, guck mal hier, und dann fragst, wie viel hast du denn dafür bezahlt? Na, 350 Euro. Dafür, dass du hier so ein schönes, kaltes Buffet kriegst, ja? Ja, ja. Aber ja, es gibt, also mittlerweile ist es schon echt, finde ich schon echt schön. Also, das gehört zu den Dingen, wenn ich die Gelegenheit mal habe, würde ich mir das schon gerne mal gönnen wollen.
Nee, so, ich kann auch sagen, vom Weiten hat sich das auch wirklich, also war wirklich, sind wir mal ehrlich, ich habe auch nicht gespielt, ne? da guckt man sich dann auch schon mal ein bisschen um, ist vielleicht nicht so ganz im Tunnel wie Leute, die dann spielen. Hab ich mich auch mal verwundert, was ist denn der Tunnel Club? Da habe ich auch mal die Tür aufgemacht, mal angeguckt und das ist halt auch wirklich nett gemacht und auch so ein Konzept, was ich auch weder vom Fußball kenne, noch von sonst einer anderen Sportart. Es ist halt super innovativ und es ist halt einfach so Platz, den du halt eigentlich nicht brauchst. Niemand braucht einen riesigen Spielertunnel. Der kann ganz klein sein, da passen wir trotzdem alle durch. Das ist halt, der Raum ist eh da, also bauen irgendwie schon um und verkaufen für 600 Euro die Tickets. Da haust du da deine 20, 30 Leute rein, kann sich jeder selbst ausrechnen, was das an Revenue bringt.
Ja.
So. Es ist halt genial. Das machst du, keine Ahnung, 24 Mal oder wie viel Heimspiele hast du in der Regel? Irgendwie in Frankreich hast du vielleicht 15 Heimspiele. Machst du 15 Mal, da hast du schon ein Gehalt bezahlt, so ungefähr. Nicht ganz, aber wahrscheinlich auf jeden Fall bringt es was. So. Und das ist halt, ich glaube, können sich viele Vereine von inspirieren lassen.
Ja. Ja. Ich glaube, also wäre tatsächlich auch mal eine spannende Folge. Vielleicht finden sie mal wirklich eine spannende Folge, mal die ganzen VIP-Angebote der Vereine durchzugehen. Was es da alles gibt. Fände ich sehr spannend. Ist vielleicht eine sehr abgehobene, snobbige Folge.
Geben wir eine Broschüre raus, da können die Leute dann so ihren VIP-Urlaub planen. Ja, hier, da gibt's den Champagner da, ne?
Ich habe tatsächlich, also ich habe, aber ich meine, sowas gibt's ja schon eigentlich mehr so ein bisschen, weiß nicht, ob das schon in Richtung Groundhopper geht oder so, aber gibt's Groundhopper, VIP-Groundhopper?
Ja, eigentlich nicht, so Groundhopper sind für mich immer irgendwelche Leute, die da so, keine Ahnung, kroatische dritte Liga gehen, zu irgendwelchen Vereinen, die sich so hassen, schon seit Jahren und dann so der einzige neutrale Fan sind. Das ist so der Groundhopper für mich. Oder irgendwie auf Island dann in der ersten Liga, da sich irgendein Spiel anhört bei minus 40 Grad, das ist so ein Groundhopper für mich.
Aber es ist schon eine Nische, also das Einzige, was mir irgendwie so spontan einfällt, ist irgendwie auf Instagram gibt es einen Account, The Padded Seat, die verschiedensten VIP-Angebote testen. Aber das ist so das Spontane, das Einzige, was mir dazu einfällt.
Marktlücke, Marc, los.
Wenn du dir
deinen Job, löst deine Wohnung auf und dann machst du das. Groundhops.
Das ist eine Marktlücke. Ja. Fänd ich sehr, sehr spannend. Job kündigen, vielleicht um kurz den Übergang zu machen, einen Job kündigen müssen. Die beiden Trainer von Mont-de-Marsan nicht mehr, die wurden gekündigt, beziehungsweise nehmen zumindest Abstand zum Feld. Jean Prosper, der ehemalige Haupttrainer, wird zumindest seine Sportdirektor oder Director of Rugby-Tätigkeiten weiter fortführen. Die Trainerrolle übernehmen Romain Mareuil, der ehemalige Getränketrainer, beziehungsweise wahrscheinlich immer noch aktuelle Getränketrainer, aber jetzt eben auch mit Cheftrainer, und Clément Briscardieu. Für einen Verein, der in der Pro D2 aktuell punktgleich mit dem Relegationsplatz ist, ist das vielleicht nicht ganz der große Neuanfang, den man sich erhoffen kann. Haben am Wochenende schon wieder verloren, oder gestern vielmehr. Ja,
alles nicht so schön. Marc, während du mal deine Meinung abgibst, mache ich einmal kurz mal die Fenster zu, denn wir hatten heute 25 Grad und jetzt wird es auf einmal hier wieder kälter. Bevor ich mich erkälte, ja, lasse ich dich einmal kurz den Alleinunterhalter machen. Ich komme zurück, ich bin nicht weg.
Zur Pro D2 kommen wir natürlich auch in der nächsten Woche nochmal ein bisschen detaillierter. Wir haben jetzt noch ein Thema, bevor wir zu den ersten Playoff-Entscheidungen kommen. Es gab in der vergangenen Woche, wo wir aufgrund meiner gesundheitlichen Schwierigkeiten keinen Podcast gemacht haben, gab es ein Topspiel, das ein wirkliches Topspiel war, nämlich Castres-Toulon. Und es gab ein Aufregerthema, nämlich Dan Bigger und Christian Ambadiang, die wohl keine Freunde mehr werden in diesem Leben. Was ist passiert? Es gab eine Erhöhung, die Dan Bigger kicken wollte, und zwei Spieler von Castres, unter anderem Christian Amadiang, haben die Chase gemacht. Fast auch geschafft. Zenbeke hat die Erhöhung trotzdem noch knapp getroffen. Und hat dann aber lautstark angefangen, die beiden Spieler anzuschreien. Was sie es denn wagen können, die Erhöhung niederrennen zu wollen. Ich muss ganz offen sagen, ich bin sehr, sehr zwiegespalten, weil ich die Aufregung nicht ganz verstanden habe. Meine Denbiger, es ist ja kein Geheimnis, dass er eine sehr, sehr lange Kicken-Routine hat. Und der berühmte Macarena. Und du darfst ja losrennen. Sobald du anfängst, dich als Kicker zu bewegen, dürfen sie losrennen. Also ich meine, nur weil es bis jetzt noch nicht so viele gemacht haben, muss ihm doch bewusst sein, dass es theoretisch erlaubt ist.
Zumal der Kick ja auch getroffen hat, ne?
Ja, also ich meine, es war ein riesen Aufregerthema. Ich habe ehrlicherweise nicht verstanden, weshalb.
Stress ohne Grund, würde jetzt Bushido sagen.
Aber es führt mich zu einer relativ spannenden Frage, die in diesem Kontext aufgekommen ist, beziehungsweise immer mal wieder aufgekommen ist in den letzten Wochen, die du vorhin tatsächlich auch angesprochen hast. Northampton haben viele Penalties schnell angespielt oder auf Gasse gekickt. Castres ist auch ein Verein, der das sehr, sehr viel macht, schnell anspielen, beziehungsweise nicht schnell anspielen, aber ankratzen und dann weiterspielen. Meistens mit einem gehen sie dann erstmal über einen Dreier-Pot, der den Ball gepasst bekommt, der den Ball gepasst bekommt. Und das machen mittlerweile viele Vereine. Wir haben in den letzten 2 Jahren nicht nur die Rückkehr des Dropgoals gesehen, vor allem haben wir auch gesehen, dass die Zahl der Male, die Vereine auf die Stangen kicken bei Penalties, sich um 15-16% reduziert hat in den letzten beiden Jahren in der Top 14. Wird die Rolle der Kicker, ich meine, wir sehen jetzt heute zum Beispiel, Thomas Ramos hat eine sehr wichtige Rolle in der Nationalmannschaft, weil er da ein zuverlässiger Kicker ist. Und aktuell sind wir noch an dem Punkt, wo das Aufstellungsentscheidungen sehr maßgeblich beeinflusst. Aber ist die Zeit der großen Kicker vorbei?
Nee.
Hätte.
Nee. Nee, Thema zumachen. Nee. Nee, aber. Ich glaube nicht, weil, also Spieler, wie gesagt, gerade wenn du Playoffs spielst, dann reicht eben ein Punkt aus. Wenn du halt jemanden hast, der aus 50 Metern alles trifft, na, dann hast du halt einen Vorteil. Ne? Und auch gerade wenn du überlegst, okay, wie gehe ich ein Spiel an? Gerade im Winter, es schneit viel, viele Bälle fallen runter. Da gibt es halt diesen Approach, den Racing zum Beispiel hat, den auch wir gegen La Rochelle hatten. Das ist halt eine taktische Entscheidung zu sagen, jedes Mal, wenn wir die 22 besuchen, nehmen wir Punkte mit und egal wie. Das heißt also, es steht 14-0, wir kommen die 22, ist die 10. Minute, 15. Minute, wir nehmen nur 3 Punkte. Und dann nehmen wir wieder 3 Punkte und wieder 3 Punkte. Wir sind so dieses, wie sagt man, Eichhörnchen, was sich langsam ernährt, sagt man das
ja
so? Ja, das sind wir.
Ja.
Weil man halt eben taktisch sagt, okay, wir kämpfen uns die 22 vor und dann können wir uns natürlich festbeißen an der 5 mit Mauls und dann kriegen wir noch ein Penalty und dann gehen wir nochmal aufs Maul, also zu Gasse machen wir Maul, kriegen nochmal ein Penalty, machen das dann dreimal, kriegen dreimal ein Penalty und beim vierten Mal machen wir aber einen Vorwurf. Und das heißt, wir haben ganz viel Energie verwendet auf gar nichts. Und dann können wir doch die gleiche Energie verwenden, dreimal oder viermal die 22 zu besuchen, ein Penalty zu bekommen, 3 Punkte mitzunehmen. Und 3x3 ist eben 9 und 3x4 ist 12 und das ist halt mehr, als wenn du am Ende nur einen Versuch legst. Und da hast du halt 5 ja Punkte, aber du bist irgendwie 4 Mann der 22 gewesen. Ich glaube, das ist einfach eine taktische Entscheidung, die Trainer treffen müssen nach der Auslegung, wie möchte man attackieren, also was sind die Stärken und Schwächen der eigenen Mannschaft und des Gegners und B, was hast du da für einen Kicker? Wenn du halt einen Kicker hast, der alles ab der 50 trifft, na dann pro Smartzeit. Ne? Wenn du gegen ein Team spielst, was eben nicht diszipliniert ist, dann haben die ja eigentlich schon verloren mit dem Anpfiff. Und natürlich, wenn du gegen jemanden spielst, der eine super Disziplin hat, kann man sich darauf nicht verlassen. Da muss man andere Wege finden. Aber ich stelle fest, also Frankreich ist eine Liga, die nicht so ultra diszipliniert ist. In den meisten Fällen pfeifen sie Schiedsrichter doch noch den einen oder anderen Penalty. Dementsprechend werden wir auf die Kicker in den nächsten Jahren nicht verzichten müssen. Marc, wie siehst du das?
Ich bin gespannt, weil ich schon sehr spürbar fand, wie viele Teams oder wie viele Teams auf Kicks auf die Stangen verzichten. Also mir ist es vor allem bei Narbonne in den letzten Monaten aufgefallen. Aber auch in der Top 14 finde ich das schon auffällig, dass sich das sehr gemehrt hat, diese Entscheidung stattdessen auf die Gasse zu gehen oder schneller anzuspielen. Castro waren irgendwie vor ein paar Jahren, vor 2, 3 Jahren waren sie irgendwie so die Ersten, die das regelmäßig gemacht haben in Frankreich. Die haben sich das ja irgendwie von Exeter abgeguckt und waren dann die Ersten, die in Frankreich, die das regelmäßig gemacht haben. Und mittlerweile hast du mehr und mehr Vereine, die das machen. Und du hast auch viele Vereine, die einfach sagen, okay, also gefühlt zumindest kicken mehr Vereine auf die Gasse bei kickbaren Penalties. Und das ist für mich irgendwie gerade so ein bisschen die Frage, entwickeln wir uns Richtung NBA, wo man sagt, okay, es ist einfach eine mathematische Entscheidung, wir werfen den Dreier, weil er mehr Punkte bringt und als der Zweier und daneben gehen kann er sowieso. Und das ist halt für mich immer, im Moment so die Überlegung. Ich glaube auch nicht, dass es so drastisch wird. Also vor allem nicht, wenn es in Richtung Playoffs geht, aber ich meine, bei einem Spiel, wie wir es jetzt hatten, wie heute, bei einem 114-Punkte-Spiel, da kommt es auf den guten Kicker nicht mehr an.
Nee, da sind wir auch wieder bei dem, was ich am Anfang der Folge gesagt habe. Ich glaube, irgendwann kannst du das wirklich ausrechnen. Ich spiele gegen den, der verteidigt so und so. Ich greife mit dem und dem System an. Ich bin da und da. Was muss ich mathematisch machen? Mit welchen Entscheidungen habe ich die höchste
Ja.
Wahrscheinlichkeit zu punkten? Mit welchem Wetter? Was weiß ich? Wie viel erwartbare Vorbälle wird es geben? Ich meine, wir sind im Rugby so krass zurück bei sowas. Ich habe letztens einen Podcast gehört, da jemand über seinen ersten Job in der NFL erzählt. Und er meint, er hat angefangen damit, für jedes Stadion einen Windbericht zu schreiben, die letzten 20 Jahre, wie der Wind dann war und wie dann der Ball daraufhin geflogen ist. Einfach nur, um das dann, ja, um dann halt zu wissen, ja, okay, diesen Wind, den wir heute zu erwarten haben, den gab es schon mal an dem und dem Spieltag vor so und so vielen Jahren. Und daraufhin rechnen wir aus, dass der Ball so und so fliegt. Das heißt, wir müssen den Ball jetzt so und so kicken oder werfen. So, nur um zu
Ja.
verstehen, krass, das ist. Also da würde ich schon fast zu viel sagen. Windreports im Rugby ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber nur, das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel, um zu zeigen, du kannst so viel ausrechnen, mathematisch analysieren und daraufhin kannst du dem Spieler die beste Entscheidung geben. Natürlich wird man
Ja.
immer noch dieses Gespür haben, jetzt lohnt sich das und das. Aber gerade bei so taktischen Entscheidungen oder auch, jetzt sage ich mal, den Ankick, wo mache ich den Ankick hin, um den Ball am besten zurückzubekommen. Ich glaube, kann man schon relativ gut statistisch auswerten, wo die gegnerische Mannschaft am meisten verloren hat. Ne, wie hoch die Bälle geflogen
Also
sind,
es
auf welche, weißt du? Also es ist so krass, es ist so viel Potenzial. Leider bin ich nicht gut genug in Mathe. Aber das ist, glaube ich, wirklich eine Marktlücke.
Wobei ich meine, das ist ja wirklich, also meine, für mich ist, glaube ich, wahrscheinlich das beste Beispiel irgendwie Torhüter im Fußball, wo du sagst, okay, du kriegst vor jedem Spiel mit die drei wahrscheinlichsten Elfmeterschützen und wo die letzten 10 Male statistisch am meisten hingeschossen haben. Und das nimmt dem Torhüter ja nicht diese Bruchteilentscheidung ab, wo er tatsächlich hinspringt, aber es gibt ihm ja schon mal einen guten Anhaltswert. Und meine, am Ende des Tages, ja, alles gut bezahlte Profis, ne? Thomas Ramos weiß am Ende auch, ob er einen Kick wahrscheinlich trifft oder nicht. Aber ja, ich bin gespannt, wie sich's entwickelt, weil ich kann mir schon vorstellen, dass dieses Spiel sich in den nächsten Jahren schon dahingehend entwickeln wird, dass du weniger und weniger kicken wirst.
Finde es interessant, was du sagst, weil aktuell ist es halt so, dass alle Statistiken, die du hast, also die Statistiken, die du in den meisten Apps siehst, die aber auch wir als Spieler haben, als Vereine, also Gegneranalyse, kommen alle von solchen Datendiensten wie ORPA.
Ja.
Das heißt, aktuell haben eigentlich alle Teams die gleiche Grundlage an Daten. Und dann haben sie halt, also es war im Brief so, das ist bei uns so, dann hast du halt dein Analyseteam und die coden halt einige Sachen. Das ist eigentlich schon so abgefahren. Das sind eigentlich
Ja.
so Entwickler. Das sind halt auch wirklich Leute, die haben vorher irgendwas entwickelt und finden die halt irgendwie Sport mega geil. Dann sind die jetzt beim Sport hängen geblieben. Aber die können halt wirklich so entwickeln und Code
Ja.
schreiben. Es ist richtig geil, es sind richtig krasse Leute so. Und dann schreiben die irgendwelche eigenen Programme, um irgendwas auszuwerten. Auch zum Beispiel, um irgendwie Ruckspeed auszuwerten, weil jeder Trainer hat ja eine andere Herangehensweise. Das ist für mich ein schnelles Ruck. Und dann ist das Ruck beendet, dann fängt das Ruck an. Ich weiß gar nicht, worauf ich hinaus wollte. Du hast, weil ich mich wieder in Rage geredet habe. Das ist das Alter, das ist die Demenz, die reinhaut, mit Anfang 20. Aber da wird es halt interessant zu sein, glaube ich, welches Team, genau da wollte ich hinaus, am meisten Geld in die Hand nimmt, um sich so einen eigenen Datencenter zu bauen und wie viel Manpower man auch einfach hat. Da kannst du ja keine KI ransetzen und sowas.
Noch nicht, noch ja. Nicht, ja. Aber, weil ich bin sehr gespannt. Ich bin wirklich sehr gespannt. Apropos Aufstockung. Wir kommen gleich darauf zurück. Ich würde vorher einmal kurz den Sprung in die National Dö machen. Dort hatten wir den letzten regulären Spieltag und von dort aus ergibt sich wahrscheinlich auch der letzte Diskussionspunkt aus dem News-Bereich. In der National Dö vielleicht angefangen. Es ist ja nur noch ein deutscher Nationalspieler dabei gewesen. Chris Hisenbeck spielt ja mittlerweile für Chicago und hat dort, auch wenn ich es richtig gesehen habe, die letzten Spiele alle gestartet.
Team der Woche sogar gemacht, der Mann.
Also sehr erfolgreich. Und Mathieu Ducot, nachdem er auf Weltreise war, hat seine ersten Spiele zurück in der National Dö für eine Maison gemacht. Und ja, Playoffs stehen. Rennes wird gegen Valence d'Agen oder Nîmes spielen, wie auch immer, das Achtelfinale gewinnen, Salle gegen Vienne oder Saint-Jean-de-Luz, Niort, ach nee, Michel Himmer, den habe ich fast vergessen, spielt ja für Niort, die werden gegen Nantes oder Morléans spielen und Orléans gegen Auch oder Genf, wo auch ein potenzieller deutscher Nationalspieler dabei ist, der hat aber die Saison nur 3 oder 4 Spiele gemacht. Wir haben es vor ein paar Wochen, vor ein, zwei Wochen, haben wir schon mal drüber geredet. ja, aber der hat auch einen anderen Hauptjob.
Achso, okay, na gut.
Also, in Genf ist man zwar schon recht professionell, aber ich glaube noch nicht voll professionell. Aber ich bin mir nicht 100%ig sicher. Das große Thema sind Absteiger. Und die Frage, ob es überhaupt einen sportlichen Absteiger gibt. Weil administrativ in jedem Fall abgestiegen sind Dijon und Biarritz, Châteauneuf-du-Pape. Bassin d'Arcachon ist so ein bisschen in der Luft. Die Entscheidung ist noch nicht durch, aber vor ein paar Monaten hieß es administrativ abgestiegen. Lannemezan wäre, stand jetzt, das sportlich schlechteste Team der Liga, würden also absteigen. Hast du aber das Problem mit Hyères, die ja nicht in die National Dö absteigen, sondern ganz nach unten in die französische Rugby-Pyramide, wodurch ja quasi ein Platz frei bleibt. Und ich finde es wild, dass die Saison vorbei ist und das nicht klar ist. Meine, verstehe mich nicht falsch, Lannemezan wird nicht groß anfangen, Spieler für die nächste Saison zu rekrutieren, egal in welcher Liga sie sind, weil dafür hat der Verein kein Budget. Ne? Aber du musst ja irgendwie planen können. Und das finde ich wild. Das finde ich echt, echt wild. Vielleicht kurz einmal die positiven Nachrichten, bevor wir über die anderen Dinge diskutieren. Wir haben einen Aufsteiger, einen direkten, oder wer auch immer das Finale gewinnt, steigt direkt auf. Der Verlierer geht in die Relegation gegen Stand jetzt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Wäre es wahrscheinlich Langon oder Suresnes. Was glaubst du, wer wird aufsteigen? Was glaubst du, wer kommt in die Relegation?
Meinst du es aus der National 1?
Aus der National 2, von denen, die in den Playoffs sind.
Naja, Niort, denke ich mal, oder? Bleiben wir doch mit unserem deutschen Nationalspieler immer.
Als Aufsteiger? Ja.
Das wäre so meine Hoffnung. Und da würde ich sagen, die werden zwar nicht aufsteigen, aber egal wer das Finale verlieren wird, wird nicht aufsteigen, weil ich glaube, Suresnes und auch Langon sind zu stark, um Suresnes finden. Also, aber dann sage ich mal vielleicht Saint-Jean-de-Luz.
Ja, mutig.
Was hast du gedacht?
Muss ich. Also, ich verstehe mich nicht falsch, erstmal vorweg, Saint-Jean-de-Luz würde ich mir auch wünschen, weil ich ganz offen sagen muss: sympathischer Verein. Hatte ich Freude da. Ich glaube, also, man muss vielleicht. Also, sportlich nach Ende der regulären Saison ist das beste Team Rennes. Man muss aber in Fairness auch sagen, dass Rennes einen geografisch schwierigeren Pool, aber sportlich einfacheren hatten. Also sie hatten halt mit Orléans, Nantes, Nîmes, na gut, Nîmes sind kein schlechtes Team, aber nicht mehr so stark wie noch vor einigen Jahren mit Rumilly, mit Aubenas, Bedarit. Das war schon sportlich einfacher, als es auf der Seite von Niort war. Ich glaube auch, dass Niort ins Finale kommen wird. Persönlich würde ich mir Saint-Jean-de-Luz oder Auch wünschen. Ich glaube tatsächlich eher an Genf.
Okay. Wieso? Weil mehr international,
Oh.
mehr.
Genf hat in den letzten. Wie viel Meisterschaften haben die in den letzten Jahren gewonnen? Sieben,
Alle?
acht.
Alle?
Die sind ein bisschen geübter in Playoffs als andere Teams. Muss man vielleicht auch sagen. Meine Vienne und Saint-Jean-de-Luz sind im letzten Jahr, oder im vorletzten Jahr ja überraschend bis ins Halbfinale gekommen. Aber eigentlich beides keine Playoff-Teams, wenn man ehrlich ist. Aber mal schauen. Ich bin gespannt. Warum reden wir jetzt noch, oder warum schieben wir das vor? Es gab einige Diskussionen in der vergangenen Woche darüber, wie die Ligen unterhalb der Top 14 organisiert werden sollten. Angefangen mit der Pro Deux, wo es die Vorschläge gab, an Jan Robert, der sich in Interviews dazu geäußert hat, ob die Pro Deux auf 18 Teams aufgestockt werden sollte. Was ein mutiger Vorschlag ist. Ich glaube nicht, dass das ein sinnvoller Vorschlag ist.
Wieso?
Weil ich nicht glaube. Also ich glaube, aktuell ist das Hauptproblem, dass. Also zwei Hauptprobleme. Ich glaube, die Liga ist A schon so lang, dass du nicht mehr so viel Spieltage reindrücken
Na, du
kannst.
kannst natürlich bei uns die Ferien wegnehmen. Hast du ja 4 Wochen Pro Deux. Spiele, 1 Woche frei. 4 Wochen Spiele, 1 Woche frei. 4 Wochen Spiele, kannst du.
Finde ich, aber wir haben es vorhin angesprochen, aus Sicht der Spielergesundheit vielleicht nicht so schön. Und dann ist natürlich die andere Sache, dass dass die reinen Fernsehgelder der Pro Deux nicht die sind, wie sie in der Top 14 sind. Wirklich nur reine Fernsehgelder für die Pro Deux sind, was 12 Millionen Euro im Jahr, 8 Millionen Euro im Jahr, 9 Millionen Euro im Jahr, irgendwas in dem Dreh. Ja, klar, dann gibt es noch die Ausgleichszahlung aus der Top 14, das sind dann 35 oder 40% von den 116 Millionen, die es im Jahr sind. Aber die finanziellen Unterschiede sind jetzt schon relativ groß. Und klar, mehr Spiele heißt auch immer ein bisschen mehr Fernsehgeld, weil mehr Spiele, die vermarktet werden. Aber A, du teilst den Kuchen weiter auf und da sind wir an dem Punkt, wo du sagst, du hast jetzt schon als Aufsteiger schon kaum eine Chance, wirklich aufzuholen. Und das machst du nicht einfacher, vor allem auch, wenn du die Saison jetzt eben dann verlängerst, hast du als Aufsteiger ja noch viel weniger Zeit, dich auf die neue Saison vorzubereiten. Und ja, ich sehe da halt mehr Probleme. Na klar, mehr Vereine in der Pro Deux ist schön, mehr Pro Deux ist immer gut, aber ich sehe aktuell nicht, dass das sinnvoll ist. Dazu kommt natürlich auch, dass wir in den letzten Jahren ja auch das zunehmend gesehen haben, dass die Aufsteiger in die Pro Deux mehr und mehr Schwierigkeiten haben, sich in der Klasse zu
Naja,
behaupten.
geht. DAX und so und Valence-Romain haben ja eigentlich in den Saisons, wo sie aufgestiegen sind, relativ. Also, DAX hat sich ja sofort qualifiziert sogar.
Ja, ich glaube, es ist 50-50, weil, ich meine, wir sehen, wo Nizza steht. Narbonne im Jahr davor ist auch sang- und klanglos wieder abgestiegen. Ich glaube, auch das wird sich vermehren, weil die finanzielle Lücke von der National zu Pro Deux auch relativ groß ist letzten Endes. Weil die National hat ja aktuell 0 Euro Fernsehgeld. Das ist dann schon immer noch eine Lücke. Ne? Finde ich auch schwierig. Wir sehen bei der National, also versteht mich nicht falsch, ich sehe ja auch, dass es in der Pro Deux Reformbedarf gibt. Ich glaube, das, was letzten Endes sportlich ein bisschen oder die nicht schönste Lösung ist, nämlich dass der Meister direkt aufsteigt, also der Tabellenerste sollte meiner Meinung nach wieder direkt aufsteigen und die Playoffs um den zweiten Aufstiegsplatz sein, beziehungsweise in dem Fall um den Relegationsplatz. Das ist zwar nicht ganz so schön, aber wenn du willst, dass sich der Aufsteiger in der ersten Liga behaupten kann, musst du dem einfach die mehr Zeit geben, sich auf die neue Saison vorzubereiten.
Fair.
Zumindest, das wäre zumindest meine Meinung. Glaube ich, dass das die schönste Lösung ist? Nein. Aber ich glaube, das ist aktuell die, aus meiner Sicht, die realistischste. Auf der anderen Seite ist es natürlich, was bringt der Prodedü das meiste Geld ein? Die Playoffs. Ist halt auch, also fernsehtechnisch.
Ja, ich bin zwiegespalten. Es ist so wie beim Sternekochen, glaube ich. Ist natürlich super schwer, als Ein-Sterne-Restaurant zwei Sterne zu erkochen, weil du ja nicht die gleichen Möglichkeiten hast wie ein Zwei-Sterne-Lokal. Und dann musst du einfach mehr aus deinen Mitarbeitern rausprügeln und die müssen länger arbeiten und härter arbeiten. Das ist der einzige Weg. Ja.
Ja, ich finde es super schwierig. Ich finde es. Ja, es ist halt irgendwo. Und ich meine, es ist schwierig. Die Pro Ligue ist. Also als eigenständige Liga ist die Pro Ligue fantastisch. Aber wenn man die Pro Ligue als das betrachtet, was es ist, nämlich Zulieferprogramm für die Top 14, finde ich, gibt es dann doch noch einen Reformbedarf. Einen wirklichen Reformbedarf sehen wir bei der National und der National 2. Weil, wir haben es gerade schon angesprochen, drei administrative Abstiege in der National 2. Dazu kommen aus den letzten Jahren zum Beispiel noch Cognac. Dazu kommt aus der National Hier und Blagnac. Also die finanziellen Probleme, die diese beiden Ligen mit sich bringen, die waren ja in der Form erwartet. Also es ist ja nicht so, dass sie überraschend kommen. Ich sehe nur noch nicht, dass der französische Verband eine Antwort auf diese Probleme hat.
Ich auch nicht, ganz ehrlich. Also du musst halt entweder zusammenlegen, dass du eine Süd- und eine Nordliga hast. Die Debatte kennen wir ja aus Deutschland, um die Fahrtkosten zu verringern. Du könntest ja natürlich die Liga vermarkten, um mehr Geld einzunehmen über L'Equipe oder irgendwie kleinere Sender. Aber bezahlt jemand wirklich Geld für die Rechte? Oder du machst ein Pay-Per-View, verkaufst es so wie Boxkämpfe, musst dann, um die Spiele zu sehen, jedes Mal 2 Euro, 3 Euro bezahlen. Aber irgendwo muss die Kohle halt herkommen. Oder entweder muss die Kohle eingenommen werden oder muss eingespart werden. Eins von beiden.
Naja, ich meine, das ist ja, sie haben es ja auch probiert mit irgendwie regionalen Pools, aber du hast halt zwei. Das ist auch so eine Sache, dass du aktuell in diesem Jahr und das ist. Und vielleicht ist das auch so ein Punkt, was du sagst, also natürlich, das Bassin d'Arcachon haushaltet seit Jahren schlecht oder schwierig. Aber Dijon, Biarritz, Châteauneuf kommen beide aus dem Pool 1. Und der Pool 1 ist geografisch sehr, sehr viel schwieriger als der Pool 2. Der Pool 2, ja, das ist es. Du hast Vereine wie Grolet oder wie Osch. Wobei auch Osch eigentlich. Grolet ist der einzige Verein, der östlich von Toulouse ist, glaube ich. Und da bin ich mir nicht mal sicher. Und der Rest ist alles unten. Im Südwesten von Frankreich. Und Pool 1 guckst du dir an und du hast Rennes ganz im Norden, du hast Genf, du hast Nîmes fast ganz im Süden, du hast Nantes ganz im Westen, du hast die Schweiz mit drin, du hast Rumilly, was auch fast Schweiz ist. Pool 1 ist geografisch echt schwierig aufgestellt. Der Pool 1 ist über fast ganz Frankreich mit Ausnahme von Nouvelle-Aquitaine aufgestellt und der Pool 2 ist geografisch. Aber kannst du machen, aber auf deiner Seite hast du dann wieder das andere Problem, dass die Südvereine geografisch einfach so viel stärker sind oder sportlich so viel stärker sind, dass ein Nordvertreter eigentlich dann keine Chance mehr auf einen Aufstieg hätte. Und das ist dann, also ich Ich verstehe auch, dass du Schwierigkeiten hast, einen Fernsehsender zu finden, der dafür Geld bezahlen will. Weil dafür ist Frankreich sportlich einfach zu breit aufgestellt. Da ist die dritte Liga nicht mehr interessant. Das ist im Fußball so. Das ist, na gut, bei Handball, Basketball, Volleyball und Co.
Sowieso.
Das die Hälfte der ersten Liga nicht finanziell oder kommerziell relevant. Aber ich sehe da nicht wirklich eine Reform. Und das, was sie ja bis jetzt gemacht haben, sind großzügige Zuschüsse zu den Fahrtkosten für die Vereine, aber die reichen auch nicht aus. Und die andere Sache ist ja auch gerade in der National, dass du ja schon du brauchst einen professionellen Kader, um in der Liga überhaupt mithalten zu können. Weil du einfach diese hohe sportliche Qualität hast und auch haben musst, um hinter in der Pro D2 stehen zu können. Darauf sollten die Vereine ja mit dieser Ligareform vorbereitet werden. Aber du hast halt nicht die Möglichkeit, das wirklich kommerziell zu vermarkten. Klar, du hast vielleicht einen Verein wie Narbonne, der, oder auch Carcassonne bis zu einem gewissen Grad, Bourgoin bis zu einem gewissen Grad, wobei Bourgoin, glaube ich, schon relativ gut aufgestellt ist, aber Vereine wie Narbonne, Chambéry, die Carcassonne, die so die Null halten. Vielleicht ein ganz leichtes Plus, aber auch eher, wobei eigentlich, glaube ich, bei, naja, Narbonne und Chambéry ganz vielleicht.
Carcassonne glaube ich auch eher nicht.
Carcassonne auch eher nicht, ne? Und das Best-Case-Szenario ist aktuell eine schwarze Null. Und das bringt dich dann halt auch nur bedingt weiter. Und ich sehe noch nicht wirklich, wie da der Ausweg ist. Und ob man sich dann nicht vielleicht doch wieder eingestehen muss, zu sagen, okay, wir haben zwei professionelle Ligen und besser wird's nicht.
Und damit basta.
Ja, ich meine, ich will auch keine Zementierung der Ligastruktur, wie wir sie haben, oder der Ligenzusammensetzung, wie sie haben. Allein schon, weil mein Verein dann nicht dabei wäre. Aber ich sehe noch nicht wirklich die große Alternative. Das ist halt so ein
Es ist, glaube ich, wie
bisschen.
im Fußball in Deutschland. Das ist einfach ein Status. Damit muss sich eben die Liga ja abfinden, dass sie halt eine Amateurliga ist. Das ist natürlich unbefriedigend für die Verantwortlichen oder auch die Fans jetzt in deinem Fall. Aber ja, so eine wirkliche Lösung gibt es da, glaube ich, nicht, ne?
Nee. Nee.
Leider nicht.
Weil die Sender. Es wäre ja schön, wenn es einen Sender gäbe, der sagen würde, okay, wir investieren hier Geld, aber wer soll das sein? The Zone wird es nicht mehr sein.
Wieso nicht
Keiner
eigentlich?
please. Ja, ich glaube, The Zone ist relativ gut vorm Aus, oder?
Rugby haben sie ja
Ich meine,
nicht in
das.
Frankreich.
Nee, haben sie nicht, aber
Könnte man sich
ich
ja
sag
stellen.
mal, es hat sicherlich nicht nur juristische Gründe, dass sie die Zahlungen an den französischen Fußballligaverband eingestellt haben. Ich meine, angeblich, weil die Fußballliga nicht genug gegen illegale Downloads tut. Aber es erscheint mir recht vorgeschoben, wenn wir ehrlich sind. Ich glaube, sie haben einfach, also sie haben ja am Anfang Geld rausgehauen wie sonst was. Und ich meine, jetzt sind die Abonnementpreise da, wo sie sind. Und das zusätzlich zu Canal Plus oder ähnlichem. Meine, wie viel zahlt sagt der für die Saison in Frankreich? 50 Euro oder so? 54 Euro?
Ich sag ganz so, ich sag mal ganz ehrlich, es gibt Abonnements, die habe ich, wie Canal Plus. Und dann gibt es Wege, Dinge zu sehen, ohne dass man dafür überteuertes Programm bezahlt. Sagen wir mal so.
Ja. Und dann sind wir wieder bei der Krux seiner Sache. Sender wollen dann nicht die Summe dafür ausgeben.
Also ich habe mal bei The Zone, als das noch 10 € gekostet hat, dann war ich da auch abonniert.
Ja, ich auch.
Aber dann, als es
Aber
15 €
damals hatten sie
gekostet
auch
hat, war
noch
ich auch noch,
Premiership,
als bei
dann.
15 war ich auch noch abonniert. Aber irgendwann muss man
Ja,
das
aber
leider
weißt,
auch ziehen halt,
damals
ne?
hatten. Sie hatten damals drei beschlagene Argumente und das waren die. Ne, vier sogar. Fünf. Six Nations, Premiership. Damals war es noch Pro 14. Six. Champions Cup und Hertha in der Europa League.
Da konnte man nicht Nein
Gut,
sagen.
das. Da konnte man nicht Nein sagen. Und ich sag mal, zumindest bei 4 von den 5 hätten sie durchaus auch immer noch Argumente haben können. Aber ich meine, du kannst mir nicht erzählen, dass Modern Sports TV Unsummen für die Premiership-Rechte hinlegt.
Ich würde fast sagen, die bezahlen gar nichts dafür, oder? Kriegen die auch geschenkt.
Würde ich auch. Naja, ein Zehner oder was? Ne? Nein, also sicherlich ist es mehr als das, aber es werden ja keine Unsummen sein. Und sie haben, das ist ja das, was ich nicht ganz verstehe, sie haben ja ihren Frauensender, den ich ja, also das ist kein, ich kann ich sehr empfehlen, also auch auf YouTube streamen die live teilweise Frauen-Champions League Fußball, oder Champions League der Frauen und unter anderem auch die neue amerikanische Frauen-Rugby-Liga. Und das haben sie ja durchaus. Nur das ist dann wiederum okay. Ich verstehe, dass die Leute dafür keine
50 Euro
vielleicht machen. Ja, aber es scheint ja durchaus gesagt, okay, also wir sammeln jetzt auch Sportarten, die wir übertragen können, die uns nicht viel Geld kosten, einfach nur um ein Angebot zu haben. Warum nimmt man denn nicht sowas wie die Premiership wieder mit auf? Wobei ich auch da wieder zwiegespalten bin, weil ich sage, als deutscher Rugby-Fan will ich das ja eigentlich nicht. Also, aus deutscher, naja, weil ich dann, meine nicht, dass ich regelmäßig Premiership-Spiele gucke, aber wenn ich wollte, wäre es mir lieber, dass es kostenlos auf der aktuellen, beim aktuellen übertragenen Sender bleibt und nicht der 50 Euro im Monat Paywall verschwindet.
Fair. Ja. Modern Sports TV macht es eigentlich ganz gut, oder? Aber ich meine, von denen hat man vorher auch noch nie irgendwas gehört. Aber immerhin haben die Rugby im Programm, ne?
Ja, ich meine, am Ende des Tages, das ist das einzig Relevante. Ne? Das ist das Einzige, was zählt. Ist es am Ende ein Wachstums- oder ist es ein Sender, der groß wächst? Ich weiß es nicht. Es ist dann ja, sie haben schon ein sehr nischiges Programm. Aber gut, ne, wenn es funktioniert, umso besser. Ne? Aber weil wir uns so langsam ein bisschen der Zeit nähern, so langsam die Stimme ein ganz kleines bisschen ausgeht, habt ihr Vorschläge, wie die National zu retten wäre?
Schreibt uns ein Konzept.
Findet ihr auch, dass die Prodidö die beste Liga der Welt ist? Lasst uns einen Kommentar da. Ja, schreibt uns gerne unter info@blueblonrugby.de oder auf blueblonrugbypod auf Instagram. Und da gehen wir in der kommenden Woche gerne darauf ein. Vor allem auch, was ihr vom Achtelfinale oder von den Achtelfinalspielen des Champions Cup haltet. Und
vom Tunnel Club.
Und natürlich vom Tunnel Club.
In diesem Sinne, alles Liebe, alles Gute und bis zur nächsten Woche. Macht's gut. Tschüss.
Ciao.
Buenos Aires am 16. Oktober 2024. Liam Payne stürzt vom Balkon seines Hotelzimmers. Mit 31 Jahren, in seinem Blut Alkohol, Kokain, Antidepressiva. War es ein Unfall, ein Suizid oder hätte dieser Tod verhindert werden können? Der Ex-One Direction Star wurde mit 16 berühmt, eilte danach von Recall zu Recall, von Bühne zu Bühne. Rückfälle, Therapieabbrüche, Neustarts inklusive, aber trotzdem, es ging immer weiter. In dieser Folge von Tat und Musik geht es nicht nur um seinen Sturz, sondern vor allem um die Frage, warum in diesem Geschäft kaum jemand mal rechtzeitig Stopp sagt. Liam Payne, Recall bis in den Tod. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.